Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
In Hannover sorgt ein Wandgemälde an einem Hochhaus für lebhafte Diskussionen. Das Gemälde ist Ende August im Rahmen eines Street Art Festivals im Stadtteil Ruderbruch entstanden. Das Haus und somit auch die Mauer gehört der Venovia, dem größten privaten Wohnungsunternehmen. Die Venovia ist am DAX notiert und wird immer wieder von Mieterverbänden kritisiert. Das ist hier nicht ganz unwichtig. Bastian Brandau ist unser Landeskorrespondent in Niedersachsen. Er hat sich heute Morgen für uns nochmal das Wandgemälde namens Das fehlende Drittel angeschaut. Schönen guten Tag, Herr Brandau.
Hallo.
Was für ein Kunstwerk genau ist das und was hat es mit diesem Titel Das fehlende Drittel auf sich?
Ja, zunächst einmal ist es ein sehr hohes Kunstwerk. 11 Stockwerke hat das Gebäude, an dem es eben an der Seite aufgetragen wurde. 34 Meter ist die Höhe, die angegeben wird, 6 Meter die Breite. Und zu sehen ist eine Berglandschaft, unten so ein bisschen Idylle, grüne Wiesen, eine Hütte davor, Bäume. Und dahinter ragen steil die Berge hinauf. Und das sieht man also auf den ersten Blick, diese Bergkette, die hat so einen zackigen Verlauf, steigt an von links nach rechts, wie ein Aktienkurs. Und das rechte Drittel der Mauer, das ist eben leer, also nicht bemalt und grau, das fehlende Drittel. Und nur dort, wo die Bergkette auf den linken zwei Dritteln, also dort, wo gemalt wurde, blau ansteigt, da setzt sich auf diesem leeren Drittel eben dieser Kurs fort als roter Aktienkurs und dann eben auch klar als solcher zu erkennen, zumindest auf den zweiten Blick. Und ganz oben schließlich, da steht nochmal der Name des Eigentümers, Sie hatten das schon genannt, Vonovia, eben in deren typischer Schrift auch. Auch da fehlt ein Drittel, der Name des Konzerns geht also nur bis zum zweiten V.
Okay, und hinter diesem Kunstwerk steht die Gruppe Quadro Fresca aus Berlin. Hat die sich dazu geäußert, welche Idee dahinter steckt?
Ja, die begleiten das auch auf einem Tumblr, der ist auch Teil des Kunstwerks, des Konzepts, wenn man so will. Mit diesem fehlenden Drittel wollen sie einen Denkanstoß geben, sagen sie in der Diskussion um bezahlbaren Wohnraum, um steigende Mieten. Das ist ja was, was in vielen Städten diskutiert wird. In Berlin gibt es ja auch ein Volksbegehren dazu. Und Quadro Fresca sagt eben, dieses freigelassene Drittel der Wand schließlich, das steht für die etwa 37 Cent pro Euro von der Miete, die Mieter zahlen, die eben als Dividende abgeführt wird, die also an die Aktionäre, an die Leute, ja, denen Vonovia sozusagen gehört, abgeführt wird. Und die Idee, die seien erst gekommen, als sie da vor Ort aufgetaucht seien und das gesehen hätten und sich dann auch mit diesem Unternehmen auseinandergesetzt hätten. Das ist ja das größte private Wohnungsunternehmen in Deutschland. Über 400.000 Wohnungen, Milliardengewinne jedes Jahr. So sei ihnen dann erst klar geworden, hat mir das ein Sprecher heute Morgen nochmal am Telefon geschildert. Und als sie eben auch von den Leuten vor Ort gehört hätten, von diesen Beschwerden, die es an vielen Vonovia-Standorten gibt, gegen die sich Vonovia immer zur Wehr setzt, das verneint. Aber eben auch hier gibt es diese Beschwerden darüber, dass Reparaturen recht spät durchgeführt werden. Und das ist insbesondere ein Vorwurf, dass es eben schwer oder gar nicht nachvollziehbare Nebenkosten gibt. Das lässt dann die Gesamtmiete deutlich steigern. Auch das weist die Vonovia zurück. Aber genau, um diese Frage geht es der Künstlergruppe. Und das ist eben eine Frage, die auch im Bundestagswahlkampf im Moment diskutiert wird.
Und der Konzern Vonovia, dem die Fläche ja gehört und der sie kostenlos zur Verfügung gestellt hat, der ist eben nicht amused. Was sagen denn die Leute im Stadtteil Ruderbruch? Also gefällt denen dieses Wandgemälde? Finden die das gut? Möchten die das behalten?
Ja, es ist schwer zu sagen. Es gibt da natürlich kein einheitliches Meinungsbild. Viele tausend Menschen, die dort wohnen. Ich war am Morgen da, habe mit einigen gesprochen, die da vorbeigehen, die aber auch in diesen Wohnblöcken wohnen. Konnte man so auf dem Balkon mit denen sprechen. Grundsätzlich finden sie das schön, dass da ein Gemälde ist, haben die meisten so gesagt. Aber tatsächlich haben sie gesagt, ihnen fehle da irgendwie was. Das fällt schon auf, dass da eben ein Drittel fehlt. Also das ist auch kein gerader Strich, sondern das ja so ein bisschen unsauber, wenn man so will. Also dieser Denkanstoß, der ist da auf jeden Fall in den Stadtteil reingetragen wollen. Und das betonen ja sowohl Vonovia, die haben nochmal gesagt, sie seien jetzt bezüglich dieses Wandbilds eben an unserem Haus in seinem sehr guten Austausch mit den Stadt- und den Organisatoren und diesen Gesprächen möchten sie im Moment nicht vorgreifen. Also da wird sich noch ausgetauscht. Die Künstlergruppe hatte ja vorher auf ihrem Tumblr eben auch gesagt, dass sie in einem Treffen das so verstanden hätten bei Vonovia, dass die durchaus auf dem Weg dazu seien, an diesem Kunstwerk was zu ändern. Das weist Vonovia im Moment zurück. Aber man sei da in einem Austausch und ja, das ist wohl was, worum es ja auch allen Beteiligten geht oder worum es ja vielleicht auch bei Street Art insgesamt natürlich grundsätzlich geht, dass es da um einen Austausch geht mit denen, die die Street Art machen, vielleicht an deren Gebäuden das stattfindet und mit denen, die dort wohnen.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, das läuft dann doch darauf hinaus, dass das nur so eine Art Interimsbemalung ist. wahrscheinlich.
Das ist auch offen. Natürlich hätte Vonovia irgendwann auch das Recht, diese Mauer einfach wieder ja, zu streichen, wenn man so will, grau zu streichen. Genau, es gab, wie gesagt, zwischenzeitlich hatten zumindest das Künstlerkollektiv das so verstanden, dass Vonovia gerne was an diesem Kunstwerk ändern würde. Das weist Vonovia zurück. Also das ist im Moment noch in Progress. Da wird diskutiert, da wird sich ausgetauscht. Hinter geschlossenen Türen natürlich die Leute, denen, wie gesagt, mit der Stadt und den Organisatoren, so sagt man es bei Vonovia, da tauscht man sich aus. Im Moment, Stand heute hat sich nichts geändert und es wäre auch schwer, da an diesem Kunstwerk was zu ändern, ohne da einzugreifen in die Kunstfreiheit und möglicherweise auch das Urheberrecht. Aber Vonovia hätte grundsätzlich auch das Recht, diese Wand einfach neu zu streichen. Aber wie gesagt, darüber tauscht man sich aus. Das ist im Moment der aktuelle Stand.
Ein Wandbild sorgt für Diskussionen. Das fehlende Drittel heißt es und ist zu sehen auf einem Hochhaus in Hannover-Roderbruch. Noch, muss man wohl sagen. Danke an unseren Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau.
Bis bald.
Vor 60 Jahren wurde das sogenannte Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei geschlossen. Das ist der Anlass für eine außerordentlich spannende Filmreihe am Deutschen Filminstitut in Frankfurt am Main. Von hier, Filme als Archive von Migrationsgeschichte heißt die Reihe, in der solche raren Schätze zu sehen sind wie dieser. Schelimir Schilniks Kurzdokumentarfilm Inventur Metzstraße lässt die Bewohner eines Hauses der Reihe nach im Treppenhaus antreten und sich vorstellen.
Ich bin die Gennaro. Haben Sie hier 4 Jahre im Tischwohnung. Die Wohnung nicht ganz gut. Kostet 500 Mark Miete jeden Monat und Tisch zu Steuer. Die ganze Familie ist schlecht.
Wir sind hier 4 Jahre in Deutschland und dieses Haus, wir sind 3 Jahre. Mein Vater arbeitet in Bundesbank und meine Mutter Siemens und Schluss.
Welche Geschichten von und über Migranten und Migrantinnen in Frankfurt noch zu sehen sind, das bespreche ich jetzt mit Björn Schmidt vom Deutschen Filminstitut. Er hat die Reihe gemeinsam mit Tobias Hering kuratiert und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, guten Tag.
Filme als Archive von Migrationsgeschichte. Inwiefern kann ein Film selbst zum Archiv werden und was findet sich in diesen Filmen?
Ja, so an erster Stelle oder als Ausgangspunkt für diese Filmreihe war eben das Vorhaben, Filme zu zeigen, die bisher kaum oder selten zu sehen waren. Auch weil ihre Macherinnen eben durch ihre Herkunft oder Zuschreibung weniger mit der deutschen Filmgeschichte assoziiert wurden. Und diese Idee vom Film als Archiv ist so eine Art Hilfskonstruktion oder Denkfigur, um eben darauf hinzuweisen oder danach zu fragen, was sich in diesen Filmen denn finden lässt, welche Formen von Gemeinschaft darin artikuliert werden, welche Lebensentwürfe, aber auch eben welche Zeitgeschichte sich darin findet, die sich dann unter Umständen unterscheidet von dem gängigen Bild, jetzt was wir oder die Mehrheitsgesellschaft von unter Migration versteht, aber eben auch unter Zugehörigkeit. Mhm. Und eben so Neuperspektivierung oder so eine Erweiterung der Perspektiven wollten wir damit erzielen mit dieser Idee.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja aber auch relativ schwierig ist, überhaupt erstmal solche Filme zu finden, gerade weil ja eben, wie Sie sagen, die Migrationsgeschichte bislang eher am Rande betrachtet worden ist. Also wo haben Sie angefangen zu suchen?
Also in ganz, ganz verschiedenen Archiven, und das war auch so ein bisschen der zweite Grund, wieso wir das Archiv schon in den Titel gerückt haben, also dass wir das konkret auch thematisieren wollten mit dieser Reihe, dass eben Filme in einem Archiv gesucht werden müssen, dass sie dort aufbewahrt werden. Zum Teil sind sie gut auffindbar, zum Teil nicht. Und wir haben eine Vielzahl von Archiven, also zum einen große offizielle Archive, wie eben das Archiv des DFF, also des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, aber eben auch das Bundesarchiv in Berlin. Und dann noch eine Vielzahl von Abstufungen von Archiven, also zum Beispiel Archive von Filmhochschulen, wo eben Austauschstudierende dann gekommen sind, hier einige Filme gedreht haben und dann zum Teil das Land wieder verlassen haben. Und dann quasi die kleinste Form oder der dritte Schritt sind dann Privatarchive zum Teil, also von Filmemacherinnen selbst, die eben zum Teil die einzigen sind, die noch Kopien von ihren Filmen haben oder überhaupt noch Material haben, was sie irgendwie selber aufbewahrt haben, weil es sonst niemand für sie übernommen hat.
Hm. Herr Schmidt, lassen Sie uns doch sehr gerne mal ein paar Beispiele Ihrer Funde vorstellen. Nicht hinauslehnen heißt zum Beispiel ein Film, der auch in Frankfurt am Main, und zwar unter jugoslawischen Gastarbeitern spielt. Was ist das Bemerkenswerte an diesem Film?
Zum einen finde ich die Geschichte total spannend, die dieser Film oder seine Rezeptionsgeschichte quasi, die dieser Film hinter sich hat, weil er eben in der Forschung zum sogenannten Migrationsfilm fast gar nicht vorkommt. Und das hat auch mit Setzungen zu tun, dass eben vielleicht gesagt wird, das ist kein deutscher Film oder der hat nichts mit der deutschen Filmgeschichte zu tun. Obwohl er ja eigentlich in Frankfurt spielt und auch zeitgeschichtlich sehr interessant ist, eben Frankfurt zur Zeit des U-Bahn-Baus zeigt. Viele Szenen spielen im Bahnhofsviertel, in auch sogenannten Gastarbeiterkneipen oder eben auf den Baustellen selbst und ist quasi so ein doch ziemlich rauer Blick auf die Stadt, den man so im gängigen Kino über Frankfurt gar nicht so zu sehen bekommt in der Form. Und dadurch finde ich, ist es ein wirklich spannendes Dokument, was auch darüber hinaus filmisch sehr interessant ist. Also es war eine echte Wiederentdeckung, den jetzt hier zeigen zu können.
Interessant ist ja auch, dass der Film offenbar nur in der DDR in den Kinos lief, aber nicht in Westdeutschland. Also wie kam das? War das so eine Art Anti-Propaganda? Ich denke so, weiß ich, wie so ein Karl-Eduard Schnitzler, die so gerne in seinem schwarzen Kanal untergebracht hat, so aus der Abteilung, so feindlich ist Westdeutschland?
Ja, also der Film ist wirklich in seinem Urteil über Frankfurt oder über die BRD sehr vernichtend. Also es wird eigentlich, man findet fast keinen Grund, wieso man in Frankfurt leben sollte in diesem Film. Was jetzt auch nicht unsympathisch irgendwie ist, erstmal als Blick auf die Stadt. Man muss es mit Einschränkungen sagen, also der Film lief wohl im bayerischen Fernsehen, wobei wir da noch quasi einigen Spuren nachgehen. Und auf Festivals. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er von der Kritik nicht sehr gut aufgenommen wurde in Westdeutschland. Und wiederum in der DDR. Also er hat bei einem großen jugoslawischen Filmfestival viele Preise gewonnen und lief eben in der DDR im Fernsehen und im Kino. Und es gab mehrere Kopien. Also war das dann schon eine Form von sozialistischer Partnerschaft, die diesen Film dann dort wesentlich mehr zirkulieren hat lassen.
Mhm. Am kommenden Dienstag zeigen Sie den Film Diese spontane Arbeitsniederlegung war nicht geplant. Das ist ein Film über ein Ereignis Ende der 70er Jahre, das heute im Grunde komplett vergessen ist.
10.000 Türken arbeiten bei Ford in Köln. Die meisten hier in der Y-Halle an den Montagebändern, wo die Arbeit am schwersten ist. Bei der Untersuchung ihrer Arbeitsbedingungen, bei der Frage nach den Problemen zwischen Deutschen und Ausländern am Arbeitsplatz sind wir auf diese alte Geschichte gestoßen. Den Türkenstreik bei Ford.
Da wird also 1982 der Ford-Streik migrantischer Angestellter von 1973 rekonstruiert. Was hat es mit diesem Film auf sich? Was erzählt er?
Im Grunde haben Sie ja schon gesagt, dass es quasi eine interessante Zeitlichkeit ist, weil es eben ein Film ist, der nicht zur Zeit des Streiks selbst spielt, sondern 10 Jahre später darauf zurückblickt und auch in gewisser Weise verpasste Chancen damals nachspürt. Das Interessante an diesem Streik war eben, dass er quasi von einer Mehrzahl von migrantischen Arbeitern getragen wurde und so auch ein wichtiges Beispiel für migrantische Kämpfe in der BRD ist, also auch eine Form von Selbstermächtigung dargestellt hat. Und besonders erschütternd ist zu sehen, mit welcher Gewalt oder mit welcher Härte gegen diesen Streik dann im Nachhinein vorgegangen wurde. Also viele der Protestierenden wurden zum Teil ausgewiesen oder vom Verfassungsschutz beobachtet und immer wieder Thema wird eben auch die mediale und politische Kommentierung dieses Ereignisses.
Ja, Schmidt, gibt es sonst darüber hinaus möglicherweise noch einen Film, den Sie uns besonders ans Herz legen, dem Sie besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen?
Also ganz besonders freue ich mich noch auf ein Kurzfilmprogramm mit Filmen von dem bereits erwähnten Jelimir Zilnik, gerade weil eben darunter auch zwei Filme zu sehen sind, die wirklich lange nicht mehr verfügbar waren und auch jetzt im Rahmen der Recherchen gefunden werden konnte. Interessant an Zilnik war eben, dass er nur eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat und dort aber relativ systematisch mit kleinen Filmen, vielleicht sogar unbewusst, verschiedene Aspekte der sogenannten Gastarbeitererfahrungen quasi dargestellt hat oder denen eine Perspektive gegeben hat. Und deswegen freue ich mich besonders, die Filme dann auch gemeinsam in einem Programm sehen zu können, um so das ja von diesen einzelnen kleinen Filmen auf ein größeres vielleicht zu stoßen.
Die Reihe Filme als Archive der Migrationsgesellschaft läuft noch bis Ende des Monats im Filminstitut in Frankfurt am Main. Björn Schmidt hat sie gemeinsam mit Tobias Hering kuratiert. Herzlichen Dank, Herr Schmidt.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Kanada hat am Abend das Toronto International Film Festival begonnen. Eröffnet wurde es mit einer Verfilmung des Broadway-Hits Dear Evan Hansen. Der Streifen erzählt die Geschichte eines Schülers mit einer Angststörung. Bis zum 18. September werden in Toronto in Kinos, Autokinos und online 132 Filme aus aller Welt präsentiert. Peter Mücke.
Weitere Weltpremieren sind unter anderem Belfast von Kenneth Branagh über seine Kindheit in Nordirland und der Thriller The Guilty mit Jake Gyllenhaal und Ethan Hawke. Der deutsche Film ist mit 17 Produktionen vertreten, unter anderem mit Maria Schraders Ich bin dein Mensch, I'm your man, mit Maren Eggert in der Hauptrolle, der schon auf der Berlinale lief.
Der verstorbene Schauspieler Jean-Paul Belmondo wird heute beigesetzt. Einen Tag nach dem Staatsakt in Paris haben Familie und Freunde bei einem Trauergottesdienst Abschied von Frankreichs Star genommen. Anwesend waren unter anderem die Schauspieler Alain Delon und Jean Dujardin. Am Vorabend hatte Frankreichs Präsident Macron bei einem Staatsakt eine Trauerrede für Belmondo gehalten. Der 88-Jährige war am Montag gestorben. Europas Weltraumbehörde ESA ist Preisträgerin des diesjährigen deutsch-französischen Medienpreises, zusammen mit den Astronauten Matthias Maurer und Thomas Pesquet. Maurer und ESA-Chef Josef Aschenbacher nahmen am Abend die Auszeichnung in Berlin entgegen. Der Franzose Pesquet ist derzeit auf der Weltraumstation ISS. Von dort berichtet er seinen 2,3 Millionen Instagram-Followern über das Leben im All. Uli Hauck.
Die ESA und die beiden Astronauten haben den deutsch-französischen Medienpreis für ihre offene Kommunikation bekommen. Erkenntnis, Transparenz, Fakten, hier gäbe es Überschneidungen zwischen Wissenschaft und Journalismus, sagte Außenminister Maas in seiner Rede. In beiden Feldern werde versucht, Verschwörungstheorien den Boden zu entziehen. Die 36. Auflage des deutsch-französischen Journalistenpreises stand ganz im Zeichen von Wissenschaft, Forschung und grenzüberschreitendem Qualitätsjournalismus.
Der Brasilianer Igor Santos erhält den Busoni-Kompositionspreis der Akademie der Künste. Santos' Musik zeichne sich unter anderem durch einen lebendigen Klangfarbenreichtum aus, teilte die Akademie in Berlin mit. Dazu gehöre auch, dass er Alltagsgeräusche und Elektronik verwende. Die Musik des Brasilianers wird international aufgeführt. Die Akademie der Künste vergibt den Busoni-Kompositionspreis an junge, noch weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler. Er ist mit 6.000 Euro dotiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sie war eine echte Sensation. Die erste nicht weiße Journalistin im deutschen Fernsehen. 1963 war das. Navina Sundarams Berichte kamen zunächst aus dem Studio Neu-Delhi, der Stadt, in der sie auch aufgewachsen war. Später war sie dann lange beim NDR in Hamburg tätig. Sundaram war Filmemacherin, Reisejournalistin. Gelegentlich moderierte sie auch den Weltspiegel, Panorama oder Extra 3. Und in der Rückschau beschreibt sie selbst ihre Arbeit so.
Ich habe eine Meinung gehabt und die habe ich immer noch. Ich war sehr engagiert und ich habe keinen Hehl daraus gemacht. Ich habe mich auch immer dagegen verwahrt, zu sagen, ne, die einerseits, andererseits. Ich sage, ich mache einen Film, weil ich habe einen Standpunkt. Sonst soll jemand anders den Film machen.
Die Filmemacherin Merle Kröger hat gemeinsam mit Mareike Bernin ein interaktives Archiv ins Netz gestellt, das diese besondere Journalistin und Autorin greifbar macht. Jetzt ist Merle Kröger unser Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Schön, hier zu sein.
Wie ist dieses Projekt überhaupt entstanden?
Also ich habe Navina Sundaram 2003 ungefähr kennengelernt, also Anfang der 2000er. Da war sie gerade in den Ruhestand gegangen vom NDR, aber immer noch ganz wach und voller Ideen und voller Wissen auch. Und ich habe damals gedacht, das Gesicht kenne ich. Mhm. Irgendwas triggert das in mir. Ja. Aber ich wusste nicht, dass sie wirklich so lange und so intensiv auch tätig war für den NDR.
Nun haben Sie dann Zugriff auf X Archive bekommen. Das war wohl auch keine Selbstverständlichkeit. Nee. Und haben unter anderem Dokumente wie dieses gefunden, die erste Moderation überhaupt von ihr im deutschen Fernsehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren in Deutschland. Hier meldet sich Navina Sundaram aus dem Fernsehstudio des Norddeutschen Rundfunks in Indien, das Ihnen heute den dritten Bericht der neuen Sendereihe Asiatische Miniaturen zeigen will. Heute Abend möchte ich Sie einladen, Dr. Hans-Walter Berg und Carsten Dieks, zusammen mit vielen tausend Hindu-Gläubigen auf einem Pilgermarsch zu Indiens alten Göttern zu begleiten.
Das ist wirklich richtig niedlich, wenn man sie auch so noch von später kennt. Also auch was, das waren wirklich die Anfänge.
Das waren die Anfänge,
Wie sah sie eigentlich damals aus? Was für ein Bild
kam da in die Wohnzimmer? Total selbstbewusste junge Innerin aus einer sehr gut vernetzten intellektuellen Familie von Künstlerinnen und Intellektuellen. Und sie war in diesem Studio gelandet, weil der damalige Auslandskorrespondent Hans-Walter Berg über Ecken mit der Familie bekannt war, sie eingeladen hatte. Und das Interessante ist, sie sprach kein Wort Deutsch. Sie hat es phonetisch auswendig gelernt, die Texte.
Das ist ja unglaublich.
Und, genau. Und ein Jahr später wurde sie dann nach Hamburg eingeladen, um dort beim NDR so eine Art Volontariat, würde man das heute nennen, zu absolvieren.
Wow, was für eine Leistung. In ihrem Archiv findet sich auch ein ganz schöner Brief an die Eltern aus dem Jahr 1969, der, finde ich, auch wirklich geradezu diesen poetischen Ton so illustriert. Da steht: Heute Nacht, wenn die zwei Astronauten auf dem Mond landen, werden Millionen von Fernsehzuschauern sie beobachten. Und im Grunde ist es genauso weit weg wie Vietnam, auf der anderen Wohnzimmerseite, die fünfte Wand. Ja. Die fünfte Wand, das ist auch der Titel ihres Archivs. Was meint Navina Sunara mit dem Bild? Was meinen Sie?
Also das war damals, glaube ich, ein recht gebräuchlicher Terminus für das Fernsehen, was eben in den Wohnzimmern so das Fenster zur Welt auch war. Wir sehen es heute eher, es ist so eine Membran, die ist ja nicht wirklich durchlässig. Also das wird gesendet, was im Fernsehen kommt. Na, im Radio ist es ja ähnlich. Und dann verschwindet es in den Archiven. Und was uns wirklich so auch in dem ganzen Kontext, in dem wir das Projekt entwickelt haben, beschäftigt hat, war die Frage, was liegt eigentlich in diesen Archiven? Und was passiert, wenn man da mal die Tür aufmacht und vielleicht auch dorthin guckt, wo nicht unbedingt auf allerersten Blick das Licht hinfällt? Und für uns ist es wirklich ein Modellprojekt, Navina Sunarams Werk auf diese Weise nochmal zusammenzuführen und einfach wieder zugänglich zu machen.
Ihr Archiv erzählt natürlich auch die Geschichte der ersten Fernsehjournalistin mit Migrationshintergrund, die ja, wenn man so will, der deutschen Gesellschaft zugemutet wurde. Inwieweit war denn eigentlich Ihre eigene journalistische Arbeit von dieser Migrationserfahrung auch möglicherweise geprägt?
Also ich glaube, Navina Sunaram hat, sie bezeichnet sich selber immer als Insider, Outsider, also Außenseiterin und Innenseiterin gleichzeitig, so nennt sie das, zwischen Baum und Borke. Mhm. Und ich glaube, dass das ihre ganze Sprachhaltung, aber auch ihre thematische Ausrichtung sehr geprägt hat. Sie hat sich also sehr stark für den globalen Süden interessiert als Journalistin und auch für Migrationsthemen, Asylthemen in Deutschland immer wieder, die auch ins Fernsehen gebracht, angeboten und dann auch selber realisiert. Und insofern ist es für uns tatsächlich ein Projekt an so einer Schnittstelle zwischen Medien und Migrationsgeschichte.
Innenansichten einer Außenseiterin oder Außenansichten einer Innenseiterin. Die digitale Werkbiografie zu Navina Sunaram ist ab sofort zu finden unter die-fünfte-wand.de. Die Filmemacherin Mareike Bernin und Merle Kröger haben das Archiv gemeinsam zusammengetragen und ins Netz gestellt. Ganz herzlichen Dank, Frau Kröger, für Ihren Besuch.
Gerne, Dankeschön auch.
Am Theater Bremen gibt es heute mal eine wirklich kleine Theatersensation. Heinrich von Kleists Marquise von O als Mashup, zusammengemixt, gerührt und geschüttelt mit Russ Meyers Film Faster Pussycat Kill Kill oder auch zu Deutsch Die Satansweiber von Titfield. Zusammengebracht haben diese beiden Zutaten die Regisseurin Elsa Sophie Jach und die Autorin Enis Marci. Und mit genau der spreche ich jetzt. Schönen guten Tag.
Hallo.
Nomen est omen, würde ich sagen. Wüst heißt ihr Stück. Und die Zutaten sind ja eben nochmal kurz gefasst folgende. Wir haben auf der einen Seite eine Novelle von Kleist um eine verwitwete, schwangere Frau. Und auf der anderen Seite haben wir einen Exploitation-Film über mörderische Stripperinnen. Wie kommt man auf die Idee, diese beiden Geschichten zu verbinden?
Also Elsa Jach ist mit der Idee an mich herangetreten. Das heißt, das habe ich mich selbst eigentlich als erstes auch gefragt. Aber nachdem ich mir nochmal die Plots vergegenwärtigt hatte, erschien es mir irgendwie auch naheliegend. In beiden Geschichten, im Film und in der Novelle, geht es um Frauen, die in Systemen stattfinden, die eigentlich gegen sie sind und die unerwartete Entscheidungen treffen, die alles aus dem Ruder geraten lassen.
Und wird es denn dann am Ende zu einer Geschichte, in der dann also die Marquisen mit im Auto sitzt? Oder also wie gehen diese beiden Geschichten in Wüst zusammen?
Die drei Stripperinnen Vala, Rosie und Billy treffen in meiner Version der Ereignisse auf die Marquise, ohne zu viel verraten zu wollen, aber das passiert.
Mhm. Faster Pussycat Kill Kill ist ja auch gerade so im Nachklapp noch über die Jahre zu so einer Art feministischem Klassiker geworden, wenn auch ja so ein bisschen ironisch, aber über Kleist kann man das jetzt nicht zwingend sagen, oder? Also mussten Sie bei Kleist noch ja viel um die Ecke denken, zurechtschnuckeln, um den feministisch zu lesen, feministisch zu nutzen?
Also ich habe mich dem Material auch nicht unbedingt mit so einer strikt politischen Agenda genähert. Ich finde sozusagen das Unerhörte an den beiden Stories, also diese Stripperinnen, die ihren Job an den Nagel hängen und im Wesentlichen auf eine Killing Spree in der Wüste gehen, einerseits, und die Witwe den Vater ihres ungeborenen Kindes sucht, andererseits. Dieses Unerhörte an den Geschichten finde ich selbst eigentlich unterhaltsam und interessant genug, als dass ich nicht unbedingt sozusagen mich diesem Material genähert habe mit der Frage, wie kann ich jetzt eine möglichst feministische Geschichte daraus spannen. Gleichzeitig ist es aber gerade bei Kleist natürlich so, dass der, sagen wir, der Lektüre-Schlüssel vielleicht ja eigentlich schon eine Lesart vorgibt. Mhm. Also natürlich die Frage danach, was in dem bedeutendsten Gedankenstrich der deutschen Literaturgeschichte passiert, und die Frage danach, was diese Zeitungsannonce, die Marquise von O. später verfasst, eigentlich genau bedeutet für ihre eigene Emanzipation, die ist so dreuend und die hängt so über der ganzen Story, dass es mir eigentlich eher darum ging, das vielleicht auch möglichst schnell hinter mir zu lassen und mich weitere Dinge über diese Figur zu fragen.
Mhm. Nun steht in der Ankündigung, dass Sie antreten mit diesem Stück, unsere Vorstellungen von Frauen und von Weiblichkeit in die Luft gehen zu lassen. Welche neuen Formen von Weiblichkeit schaffen Sie möglicherweise mit diesem Stück?
Also vielleicht würde ich die Frage sozusagen umdrehen und weniger von der Weiblichkeit, sondern mehr vom in die Luft gehen lassen kommen. Den Figuren aus beiden diesen Geschichten gemeinsam ist, dass die so ein sprengendes Potenzial eigentlich haben, dass die wie mit Dynamit bewaffnet in die Welt gehen und eigentlich die Konventionen oder die Erwartungen, die an sie gestellt werden, sprengen. Und das ist, glaube ich, das gewesen, was mich interessiert hat. Also auch eine Frage nach dem Spaß. Und vielleicht ist das ja der Antrieb aller neuen Formen, auch Formen der Weiblichkeit.
Heute Abend feiert Wüst am Theater Bremen Premiere in der Regie von Elsa Sophie Jach. Wir haben mit der Autorin des Stücks, mit der Schriftstellerin Enis Marci, gesprochen. Herzlichen Dank und toi 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 für heute Abend. Jetzt darf man nicht Danke sagen, ne?
Ja, das ist ein Problem.
Das ist ein Problem. selber. Vielen Dank. Ahoi.
Danke.
Tschüss. Tschüss.